Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Howdy und welcome bei Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Ja, man kann sich auf jeden Fall darüber streiten, wer der King of Rock ist. Nicht aber darüber, wer die Queen of Metal ist. Heute haben wir ihre Hoheit Hallo. Zu Gast.
Ja, 1964, nee, sagen wir nicht. Wir sagen nicht wann, ne?
Och, ich hab doch kein Problem.
Hast du kein Problem mehr? 1964 in Düsseldorf geboren.
Sang schon im Jugendalter in verschiedensten Bands.
Hat früher nackt geprobt.
Hat unzählige Features mit nahezu allen großen Metal-Bands der Welt gemacht, unter anderem mit Lemmy, in Scorpions, Amon Amarth und Saxon, aber auch mit Helge Schneider.
Ja, sie lebt teilweise in den USA und in Deutschland in ihrer Heimat. Howdy und welcome, Ihre Majestät, Doro Pesch.
Oh, wow.
Wir freuen uns extrem, dass du da bist.
Ja, das ist uns eine große Ehre.
Auch. Ja, schönes Studio habt ihr hier und so.
Dankeschön. Wow. Wir haben lange gebaggert, dass du zu uns kommst.
Ja.
Und es ist eine besondere Ehre, auch weil es im Rock'n'Roll nicht so viele coole Frauen gibt.
Ach so. Ja, mittlerweile noch mehr. Wie ich angefangen habe, da gab es, glaube ich, nur eine Handvoll. Und jetzt sind schon viel mehr geworden. Aber ist immer noch nicht so.
Du hältst immer noch die Fahne richtig hoch. Du trägst die Krone unbeirrt.
Ja,
das ist
also
gut.
Auf jeden Fall im Metal. Also ja, es gibt ja so viele verschiedene Facetten von Rock oder
ja. In Deutschland auf jeden Fall. Wie ist es weltweit? Gibt es da mehrere Ladies noch, die du auch kennst?
Geht. Ja. Jemand, mit dem ich auch sehr guten Kontakt habe, ist die Lita Ford. Die war früher bei den Runaways und Gitarristin, Sängerin. Und haben auch gerade letztes Jahr was zusammen gemacht. Und ja, und wir kennen uns eigentlich seit den frühen 80ern. Ja. Und ja, und sonst so gibt ein paar gute Frauen. Also so auch so neuere Frauen. So mehr so die, ja, so ist ein Sinfonik-Metal oder ganz hart. Aber so Metal so ist.
Aber genau, nicht alles. So viel, genau, aber ich kann nochmal sagen, alles in allem ist schon eher so eine Männerdomäne, ne? Und da bist du.
Früher war das, also ich glaube, 99% Männer im Publikum oder Jungens. Und dann wurde vielleicht mal eine Freundin mitgeschleppt, aber mittlerweile ist es fast 50-50.
Stimmt, Publikum auf jeden Fall.
Ja, ne? Auch wenn man so Wacken sieht, dann
sind
es viele Frauen.
Ja. Aber warum trauen sich denn so wenig Frauen in Frontpositionen bei Metalbands?
Oh. Also, das kann ich gar nicht erklären, weil ich finde, das ist das Geilste überhaupt. Also für mich, ich wusste am Anfang gar nicht, dass wir Metal machen. Ich habe einfach das gemacht, was so rauskam und was ich gefühlt habe. Und es war halt, hat halt viel Power gehabt, viel Energie, aber auch wahnsinnig viel Gefühl, weil ich auch ein ziemlich sensibles Kerlchen bin. Ja, und dann irgendwann sind wir so mit dieser Metal-Welle so einfach hochgekommen. Das war so frühe 80er. Meine erste Band hatte ich 1980, die Snakebite, dann noch andere Bands und dann mit Warlock waren wir zur rechten Zeit, am rechten Ort und haben dann Wahnsinnstouren gemacht mit Judas Priest, eines der größten Metal-Bands.
Ja,
haben diese legendären Monsters of Rock Festivals gespielt, 86.
Stimmt.
Da war ich die einzige Frau da und ich hatte so Bühnenklamotten, die man so zubinden muss und alles. Und dann habe ich keine Frau gefunden, die mir hilft. Und ja, und dann bin ich zu meinem Drummer gegangen. Mensch, da kannst du das eben und dann Haare machen, alles. Und der hat das dann gemacht.
Und wie war das? Die Mettler sind ja jetzt auch nicht erstmal, ne, von vorhin die zartesten. Wenn du dann als Frau ganz alleine gerade damals, wo du sagst, du warst noch sehr jung, deine ersten Ausflüge so und dann gleich mit den ganz Großen, warst du so ein bisschen das Huhn im Korb, wenn man das so umdeuten kann, oder war das schwierig? Musstest du dich extra beweisen?
Habe ich nie das Gefühl gehabt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die waren alle sehr supportive, gerade diese ganz großen Bands, ob es jetzt Judas Priest oder Ronnie James Dio, war ich auch so ein riesen Fan. Wir waren Gott sei Dank alle zusammen auf Tour oder die Scorpions oder Ozzy Osbourne, also alle waren sehr nett zu mir. Habe mich auch nie fühlen lassen, dass ich so second best bin. Also es war irgendwie, denen war sofort klar, ich mache das ein Leben lang. Also das ist nicht nur mal so ein kleines Unterfangen, so für ein Jahr. Machen ja viele ein Hit und dann weg. Und dann habe ich die ersten Touren gemacht mit Judas Priest und damals Rob Halford. Oh, ich war total, war fast verliebt in den. Ich wusste ja nicht, dass der von der anderen Seite ist. Und ja, und dann ging das immer weiter und dann, ja, und irgendwie wollte ich ja immer nach Amerika und dann hatten wir ein Festival, das war also Monsters of Rock 86 da waren dann alle da, so alle Agenten, Plattenfirmen, Journalisten und viele Fans. Das war in England. Es war so ganz renommiert damals, so das Größte, was es damals gab. Ja, und dann haben wir das ganz gut gemacht. Ja, und danach dann ging...
Ja, vielleicht ja auch ein Vorteil gewesen, oder? Ich meine, dadurch, dass du warst mehr oder weniger eine der ganz wenigen, wenn nicht die einzige Lady damals, die im härteren Metal unterwegs war. Das hat ja auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, ja, und ist was Besonderes.
Ja, auf der einen Seite vielleicht, auf der anderen Seite war es wahnsinnig schwer, sich als deutsche Band so durchzubeißen.
Ja, das stimmt.
Weil die Amerikaner und die Engländer, die waren natürlich total im Vorteil. Ich bin aufgewachsen mit der New Wave of British Heavy Metal und dann schon das Manko, dass man nicht ein Native Speaker ist. Hm. Und das fand ich natürlich lustig, weil ich so einen deutschen Akzent habe. Den habe ich immer noch, weil ich auch immer noch Deutsch quatsche.
Ja, frag mal Klaus Meine.
Ja. Und das ist halt, ja, da muss man dann doch doppelt kämpfen. Also das Frausein habe ich nie irgendwie als speziell empfunden, aber halt als Deutsche Band und auch für seine Musik zu kämpfen, weil im Radio wurde man vielleicht nicht so oft gespielt, weil es dann zu hart war.
Klar.
Und dann haben ein paar Leute von der Plattenfirma versucht, uns dann so den Zaun zu polieren. Das gab aber sofort Mordentotschlag in der Band, ja.
Logisch.
Und also das war schwer, sich einfach so als Musiker für seine Musik zu kämpfen und zu etablieren.
Glaube ich.
Also zurück, 83, Durchbruch mit Warlock.
Ja.
Ne?
Ja.
Wer es nicht weiß, der weiß es jetzt.
Ja. Jeder kennt Warlock.
Ich hatte auch ein Poster in meinem Zimmer damals.
Ich wollte es gerade sagen, also, ich meine, das ist ja wohl kein Geheimnis, dass, ich glaube, jeder damals in dich verliebt war.
Oh, echt?
Jeder. Ja, ja. Also ich komme ja aus dem Metal. Und 83, da war ich 11. Und aber da fing es ja erst an. Aber als man so 13, 14 war, oder alle Metal Boys, die ich kannte, alle fanden Doro heiß.
Die war auf jeden Fall heiß. Sie ist immer noch heiß.
Ja, ja,
ganz klar.
Ja,
sitzt immer noch da wie ein junges Mädel hier. Seit 88 bist du solo unterwegs dann.
Ja, ja.
Und 2018 kam dann letztes Album raus.
Ja, ja.
Dieses, dein 14. Studioalbum.
Ja.
Forever Warriors.
Ja,
und,
aber jetzt.
Und du bist
ein Doppelalbum, genau.
Und du bist also bald 40 Jahre im Business, auf den Metal-Weltbühnen unterwegs.
Ja, und mach das jeden Tag.
Jeden
da gab es nie
also,
Urlaub und nie so eine Auszeit. Immer so jeden Tag voll
Remedien. Also du hast dein Leben total dem Metal verschrieben.
Ja, ja, ja. Ich war irgendwann, also ich bin nach New York gegangen für eine kleine Promotion-Tour. Und das war also nach diesen Monsters of Rock Festivals dann noch diese Tour mit Judas Priest. Und wir wollten einen amerikanischen Manager haben. Und weil aber keiner von uns richtig Englisch konnte, war das schwierig. Und dann haben wir jemanden gefunden und der war Schweizer und hatte den amerikanischen Pass. Das war der Alex Grob. Und der meinte, du musst nach New York kommen, du musst mal gucken, wie es hier ist und so. Und dann, ja, bin ich nach New York gekommen, hatte 3 Tage Zeit.
Mega dann, cool.
Ja, mega cool.
Stelle ich mir so vor, damals in der Zeit, in dem Alter, dann gehst du nach New York.
Ja, und ich wollte ja immer nach Amerika, das war immer so der Traum. Ja, und dann war ich da und dann hat er mir jemanden besorgt, der war Gitarrist und hat auch seine Band da gehabt und der sollte mir die ganzen Clubs zeigen und so die Plattengeschäfte, die es ja damals noch en masse gab und die waren auch immer 24 Stunden auf, was ich total super fand. Ja, und dann sind wir so ein bisschen rumgezogen durch die Clubs und dann irgendwann so um 1-2 Uhr, man möchte noch irgendwo hin und der hieß Joey Bannon und dann meinte ich, Joey, weißt du was, in Deutschland ist es eigentlich genauso geil oder England, also so die Clubs sind jetzt nicht viel anders und meine, ja, was möchtest du noch machen? Und dann meinte ich, ja, wollen wir so ein bisschen jammen? Und dann war ja okay. Und dann sind wir zu dem nach Hause gegangen. Und dann habe ich ihm erzählt, wie es so ist. Also damals hatten die Amis gar keinen Plan, wie es so in Europa ist. Und dann habe ich gesagt, ich hatte meine erste Promotion-Tour es war in Ungarn, im Osten und wie es da war. Und dann haben die uns alle Platten abgenommen, so die an der Grenze. Und das war auch ganz heftig. Und dann habe ich ihm das erzählt und die Augen wurden immer größer. Ich meine, das ist ja spannend. Ja, und so haben wir den ersten Song geschrieben, der hieß East Meets West. When East Meets West, that's gonna be a hell of a mess. Und ja, dann haben wir den die ganze Nacht fertig gemacht. Und am nächsten Tag bin ich zu dem Manager gegangen und meinte, ey, wir haben einen geilen Song. Und meine, ja, lass mal hören. Den haben wir damals immer auf Kassetten noch aufgenommen, so mit Walkman. Ja, und dann meinte er, ey, mach doch noch einen und so und guck mal. Ja, und so hat sich das ergeben. Da haben wir eines der schönsten Platten gemacht. Das war die Triumph and Agony, da wo Oh Ja drauf ist und für immer. Eigentlich immer noch eines der erfolgreichsten Platten. Ja, und dann bin ich ins Studio gegangen. Das war ins Power Station Studio. War so ganz abgerockt, die Bude. Und ich wusste nicht, dass es das teuerste Studio war der Welt, noch das Beste damals.
Geil.
Aber wir haben uns dann da richtig eingenistet. Ja, dann Demos gemacht Und das war so geil. Und dann kam der Chef von der Plattenfirma und meinte, ey, das ist das Schönste, was ihr gemacht habt. Bleib hier. Und der ist der Produzent. Und meinte, ich glaube, der hat noch nie was produziert. Ja, ist egal, das ist gut. Ja, und so haben wir dann eine Platte gemacht. Und dann ging es erst richtig los. Und dann bin ich da geblieben. Hab alles dran gesetzt, hab fünf Jahre für die grüne Karte gekämpft. Und die habe ich jetzt seit 30 Jahren.
Und dann wohnst du da auch teilweise?
Ja, ja. Wo lebst du denn in New York?
Ja, ich habe 25 Jahre in New York gewohnt. Und dann hatte ich eine Wohnung gegenüber vom World Trade Center. Und ich war aber gerade da auf Tour und dann ist es ja attackiert worden. Ja. Und da durfte ich nicht mehr in meine Wohnung, weil das war auch in so einem Hochhäuschen, das war alles einsturzgefährdet. Und dann bin ich nach Long Island gezogen. Long Island, New York, ist sofort am Meer. Wunderschön, wunderschön. Geil. Ich dachte, da ist sicherer. Ein paar Jahre später war da ein Hurricane. Die hatten noch nie einen Hurricane gehabt, aber dann da. Mhm. Und dann war die ganze Bude unter Wasser, so einen halben Meter hoch.
Oh Gott.
Alles weg, alle Sachen verschimmeln, alles im Meer. Und dann haben wir da ein Jahr gebraucht, um das nochmal so ein bisschen in Ordnung zu bringen, so halbwegs. Ein Jahr später wieder so ein Hurricane und dann war alles weg. Also meine ganzen Sachen, auch die schönsten Plattensammlungen, die schönsten Fotos, alles, wo man so dran hängt. Ja, und dann bin ich nach Florida gezogen. Ich habe noch was in New York, aber jetzt bin ich
da gibt es ja keine Hurricanes.
Ja, genau. Das ist ganz wild, aber ich wohne in so einem Haus, das ist aus Stein. Mhm. Und in Long Island sind eigentlich alles so, ja, sind so mehr so Buden.
Holzhäuser,
so,
ne?
Ja, Holz, ne? Ja. So Pappe, Pappmaché. Ja. Und das war mir dann doch zu gefährlich. Und ja, und jetzt bin ich in Florida, auch weil ich bin eigentlich immer krank gewesen auf Tour. Wir haben ja immer getourt.
Ja.
Und meistens so im Winter. Und ich war immer nach 3 Tagen todkrank. Und deswegen, da ist halt schön warm. Wenn ich mich da mal so ein bisschen so 1-2 Tage habe, also mache ich dann auch da was im Studio. Aber ja.
Aber so richtig Auszeit machst du, also frei von der Musik nimmst du dir nicht?
Gemacht. Nee, also ich habe noch nie Urlaub gemacht im Leben.
Echt so, nicht?
Nee.
Hast du Schiss, dass du was verpasst? Oder weil du immer Mucke machen musst? Oder? So ein Tag ohne Musik ist ein verlorener Tag.
Ja. Meistens, es gibt ja so viel zu tun und so und dann, oder vorzubereiten oder dann ist wieder von einer Tour zur anderen und wenn man so ein neues Album macht, dann ist man ja so im Groove drin, da kann ich dann auch nicht ausspannen, ich muss das dann fertig kriegen. Ja. Manche Platten haben dann manchmal 2-3 Jahre gedauert.
Ein bisschen Workaholic.
Die neue, ja, die jetzt rauskommt,
ja,
die
beste
hat auch ein Jahr gedauert. Zuerst wollte ich so 10 Songs drauf machen, dann 12, dann 20, dann 25 und jetzt sind da 56 Songs drauf. Und
das ist krass, das ist ein richtig dickes Brett, was du da gebohrt hast, muss man sagen. Also das ist Best of Rock Ballads and Rare Treasures.
Seit gestern raus, ganz frisch, liegt sie hier auf dem Tisch.
Magic Diamonds. Alles rohe Diamanten und geschliffene Diamanten aus deiner Karriere. Aber nicht nur deine Songs, auch ganz viele Songs, die dir am Herzen liegen.
Ja,
also so deine Metal-Hits.
Ja, sind eigentlich so, also sind 52 von uns die Songs und dann habe ich 3 Coverversionen. Einmal Breaking the Law von Judas Priest
und
Dirk Schneider.
Geil.
Ja, muss auch sein, weil ich wollte mich immer bedanken bei Judas Priest. Die waren so nett zu einem und das war, also das habe ich nie vergessen. Ja, und dann haben wir das mit Orchester aufgenommen und es war so eine schöne Version. Das
mega.
Das war geil. Und ja, und dann Dio-Fan war ich und das war meine zweite Tour, war 87. Mhm. Also ich hatte echt Glück gehabt im Leben. So meine ganzen Helden, da durfte ich dann mit touren und wir haben uns auch super verstanden, waren nach wie vor befreundet. Deswegen ist der Song Egypt, The Chains Are On drauf. Und dann ist da noch, ich glaube, noch einer. Ja, Nothing Else Matters von Metallica. Ja,
geil.
Das waren auch so die Anfänge. Ich glaube, wir hatten den allerersten Gig zusammen mit Metallica gemacht.
Ja. Echt?
Das war in Holland. Und dann, damals war das ja alles nie so organisiert. Irgendwie jemand hat uns angerufen und meinte, ja, ich habe hier so einen kleinen Jugendclub, hab da Bock zu spielen. Und wieder, ja, gerne, gerne. Und dann meinte, da kommt auch noch eine Band aus San Francisco. Und dann haben wir gesagt, ja, cool. Und dann sind wir in den Jugendclub und da waren so 300-400 Metaller, ging ab, also war super. Damals gab es keine Security, keine...
Und kannst du Metallica schon?
So vom Namen her.
Ja, aber nicht so, die waren da noch nicht so am Start.
Nee, war auch deren erste Platte. Und zwar, ja, so Mitte 80er kam gerade die erste Platte Kill 'Em All raus. Mhm. Ja, und dann sind die, haben wir gesagt, komm, wir gucken noch den Headliner. Aber ja, und dann kam Metallica auf die Bühne. Und das war noch damals mit dem alten Bassmann, mit dem Cliff. Cliff und oh, der war super nett. Der hatte so Schlaghosen an. Der
sah ja, aus ich erinnere mich.
Wie ein Metaller. Und ja, und James Hetfield war ein super Frontmann.
Du hast sie natürlich alle erlebt und kennengelernt, ne? In fast 40 Jahren Metal. Ich meine, du bist selbst eine Metal-Ikone, aber du hast sie alle getroffen auf hunderten von Festivals.
Und glauben wir ja auch nach wie vor Metal-Fan. Also
na klar.
Ich liebe das, gehe nach wie vor auf Festivals und spiele natürlich auch super gern, ist klar. Also
natürlich.
Ja, bist du auch gut. Und du hast mit allen Großen was gemacht, Features überall und es ist so ein bisschen deine Family. Du erzählst gerade, du hast ja alle kennengelernt, du machst viel zusammen, du reist rum, gehst auf Konzerte.
Ja.
Was ist mit einer richtigen Familie? Also ich sage jetzt mal, das,
ich glaub, das
geht ein bisschen, fehlt dir das?
Eigentlich nicht, weil für mich sind die Fans, die liebe ich über alles und das ist so meine Familie. Mhm. Das sind meine engsten Vertrauten, die sind enger als wie meine Freunde. Also so vielleicht noch Freunde von früher, aber die dann nichts mit Musik zu tun haben, da ist dann irgendwie nicht so eine tiefe
der
Verbindung.
Draht,
deswegen eine Fansband.
Und wenn du wohnst in Amerika, du wohnst auch in Deutschland, wohnst du da alleine dann?
Ja, ich wohne alleine.
Aber du bist nicht viel zu Hause, ne?
Nee. Und meine Mom ist immer noch in Düsseldorf und die hat sich immer so um mich gekümmert. Mein Papa auch, aber der lebt leider nicht mehr.
Ja.
Den vermisse ich jeden Tag. Aber jetzt bin ich am Zug, meiner Mom beizustehen, weil jetzt in der Zeit, wo man auch nicht irgendwie so alles machen kann, also da pflege ich sie, mache das tagsüber und dann abends und nachts gehe ich ins Studio. Also
wir haben eine Rubrik, eine Rubrik Quick and Dirty heißt die. Wir sagen dir einfach entweder oder und du sagst der oder jenes.
Okay.
Ja? Ja.
Mit also, einem Wort und so.
Wie du magst.
Du kannst auch ausführen, aber...
Also bisher hat es noch keiner geschafft, das einfach nur mit Ja oder Nein zu sagen.
Okay,
also deswegen,
gut.
Es gibt immer eine Geschichte dazu.
Gut, gern.
Ozzy oder Dio?
Dio, ja, ich war so ein riesen Dio-Fan, war mein Vorbild. Und da waren wir halt ganz oft zusammen auf Tour und sind dann ganz enge Freunde geworden, deswegen Dio.
Mhm. Okay, gut. 80s oder heute?
Oh Mann. Da würde ich jetzt mal sagen, die 80s, weil ich finde, das ist schon ganz schön schwer. So auch dieses ganze Jahr, boah, was hatten wir damals einen Spaß gehabt in den 80ern.
Ja.
Da gab es auch nicht so viele Probleme und man war irgendwie so unbedarfter. Und
Da war auch Metal war halt auch voll der Boom.
Oh, total.
Oder?
Ja, und da gab es halt auch noch so schöne Sachen.
Und die Tonträgerindustrie war noch gesund.
Ja, genau. Und wir haben Platten verkauft wie am Spieß und und MTV gab es dann so.
Backstage-Partys ohne Smartphone.
Ja, genau. Und ja, also ich würde sagen, die 80er.
Oh, Backstage-Partys.
Grandios.
Gibt es ein Thema Groupies, ne? Fällt mir ein. Man muss die Kategorie kurz verlassen. Hattest du viele männliche Groupies?
Eigentlich nicht. Nee, eigentlich
komm,
nicht.
Die standen doch da Schlange.
Nee, ich war immer so ein Kumpeltyp eher. Und einer, der hat es dann mal versucht, da hatte ich irgendwie, wir haben irgendwie einen Gig gespielt und der Veranstalter hat uns das Apartment gegeben als Backstage-Raum. Dann so eine Minibar aufgebaut mit ganz vielen Sachen. Ja, und dann bin ich nach dem Gig, wollte ich rein und dann hörte ich, da hat jemand ganz laut geschnarcht. Und dann mache ich die Tür auf und dann lag da so ein Fan in meinem Bett, da war auch ein Bett drin oder eine Couch. Halb nackt, hatte nur so einen kleinen Stringtange an, der ganz gewaschen war und so einen richtigen Bierbauch und hat geschnarcht und hat dann die ganze Minibar leer getrunken.
Verdammt.
Und konnte es wahrscheinlich nicht mehr abwarten, den Gig, der hat er nicht gesehen, aber ist so durch so ein Fenster gekrabbelt. Ja.
Okay, also war nie so wie so bei Motley Crue, ne? Nur andersrum bei dir mit einem Haufen Boys.
Nee, leider nicht.
Du würdest uns sicher auch nicht erzählen jetzt, oder?
Ach so,
obwohl wir so unter uns sind.
Nee, ich war auch nie so drauf. Außerdem, meine Band, das waren immer so die großen Brüder, die haben dann auch immer sofort geguckt. Wenn da irgendjemand zu nahe ging, haben aufgepasst.
Okay.
Und so. Und dann, einmal bei einem Gig, das war eines der ersten Gigs, es war mit Venom. Es war auch damals eine ganz große Band.
Ja, ich liebe Venom.
Ich auch. Und wir sind damals immer nach Holland gefahren. Das war das Dynamo, das ist so ein geiler Club. Da haben wir auch oft gespielt und dann sind wir da hingefahren, um uns die Band anzugucken. Ja, und dann haben die mich auf die Bühne geholt. Und dann sollte ich irgendwas mitsingen. Ja, und der eine, der hatte dann Anstalten gemacht, der hat mich dann so umarmt und hat dann so Richtung Busen so ein bisschen.
Hm.
Ja, und dann ist mein Bassmann auf die Bühne, den sofort ins Gesicht geklatscht.
Echt?
Und dann meinte ich, komm, ist doch okay. Und mich dann sofort von der Bühne gezogen und das war's dann. Also die waren dann...
Die haben auf dich aufgepasst.
Ja.
Das ist gut.
Ich habe auch gesagt, ich kann selber auf mich aufpassen, aber nee, die waren süß. Ja.
Schöne Story.
Geil.
So
weiter, quick and dirty. irgendwann Rente oder bis zum bitteren Ende durchziehen oder bis zum nächsten Leben?
Ja, oh, gerne nochmal dasselbe Leben führen dürfen. Ja, also ich würde sagen, bis zum bitteren Ende. Am liebsten auf der Bühne sterben. Das fände ich super. So wie Lemmy, so bis zum letzten Atemzug. Ja. Ja, also. Als Musiker kann man sich auch gar nicht vorstellen, irgendwie aufzuhören oder in einem zu.
Also zurück, runterfahren, also jetzt nicht ganz aufhören, aber vielleicht weniger, nur noch die Perlen rauspicken.
Ach nee. Ist okay. Ist alles schön. Also ich würde auch vor zwei Leuten spielen. Die Hauptsache Leute sind da und wenn es jemandem was bedeutet, das ist für mich das Allerschönste. Also,
okay, du bist ja auch noch jung. Muss man jetzt nicht drüber nachdenken eigentlich, ne?
Ja, und ich habe ja keine Familie in dem Sinne. Also gibt keine Kinder oder so, wo ich dann auch irgendwie, also ich bin eigentlich immer so ganz happy, so im Tourbus mit allen. Am liebsten auf Tour. Das ist das
Apropos Schönste. Tourbus, drin schlafen oder fahren?
Ich selber fahre. Ja, früher bin ich selber in den Tourbus gefahren.
Habe ich doch gelesen.
Ja, wir hatten so umgebaute, so 7,5 Tonner, da haben wir ja noch fahren mit dem normalen Führerschein. Und weil mein Vater ja LKW-Fahrer war, der hat mir das schon ganz früh beigebracht, war auch immer ganz stolz. Und dann habe ich immer die Band rumgefahren. Und jetzt die großen Tourbusse darf man ja nicht fahren, deswegen. Da lasse ich mich gerne fahren. Und darum geht er mich so tot.
Ja, ne? Klar.
Na, so auf der Bühne ist super und alle denken, hat die viel Energie. Und dann so 2-3 Stunden später, dann bin ich im Koma.
Ja, muss ja, also wir sind früher auch selbst gefahren, ne? Mit dem Sprinter und so weiter. Irgendwann ist man auch froh, wenn man entspannen kann im Bus, zum nächsten Gig gefahren wird.
Tour, also war dann eine kleine Tour, so Luxemburg, Belgien, Niederlande. Ja, dann bin ich dann auch gefahren, dann die Band nach Hause gefahren, erst den Gig gemacht und dann wieder zur Arbeit. Eigentlich so die ersten 3 Jahre, ich glaube, nie geschlafen. Krass. Und natürlich Kette geraucht. Trotz Lungentuberkulose.
Crazy.
Also, man ist jung und dumm.
Hey. Deutschland oder USA?
Wow, schwere Frage. Also ich liebe Amerika so sehr, aber jetzt die letzten Jahre, es hat sich so verändert, das macht mich so traurig und ist auch nicht mehr dasselbe. Also ich bin in...
Es ist so, ne? Das ist, hat viel verändert.
Ja. Ich habe auch meine Eltern mal rübergeholt, weil ich dachte, vielleicht können die auch drüben leben. Aber das ging nicht. Und dann habe ich gesagt, das Erste, was ihr hört in Amerika, ist der Sound, dass sich alle kaputt lachen. Ihr kommt am Airport an und dann stehen meistens so die schwarzen Muttis so oder Männer mit Lockenwickler. Das war damals auch in den 80ern. Ja, gerade so die schwarzen Männer hatten immer alle Lockenwickler. Und alle haben sich kaputt gelacht. Das war der erste Sound. Dann kamen meine Eltern an in New York. Und das Erste, was sie gehört haben, alle haben gelacht. Und das war halt so eine tolle Stimmung. Und deswegen bin ich auch sofort da geblieben. Und das ist gar nicht mehr so. Also es ist sehr, sehr ernst geworden, sehr aggressiv und man fühlt sich auch nicht mehr so wohl. Und
gespalten auch, ne?
Gespalten, ja, auch sogar im Studio, sonst so unter Musikern, man hat sich auch nie so über Politik da so vielleicht mal unterhalten, aber das war nicht so extrem. Und jetzt, da ist dann schon so, dass man manchmal eine Session abbricht, weil der eine wutentbrannt rausläuft, weil es dem nicht passt, wer gewählt wird. Oder es ist so, also es ist so krass geworden und das bin ich gar nicht gewohnt, so von Amerika. Deswegen Amerika, ja. Aber Deutschland ist immer noch so, meine Wurzel, meine Heimat. Ja, also ich liebe beide Sachen gleich und ich wollte die amerikanische Staatsbürgerschaft mir jetzt besorgen. Und dann bin ich jetzt aber froh, dass es jetzt gerade im Moment auch gar nicht geht. Und ich glaube, hier ist man doch irgendwie mehr versorgt. Weil meine ganze Band, die haben zum Beispiel die Krankenversicherung gehabt. Ja. Und wenn da mal was war, da war Holland in Not. Und da habe ich immer meine deutschen Ärzte, Freunde, die haben dann immer meine Band irgendwie, wenn jemand eine Operation brauchte oder krank war. Und dann, aber weil die halt Musikfans waren, haben die das dann gemacht, so unter der Hand. Ja. Aber in Amerika, da wärst du...
Keine Chance.
Nee, deswegen, es hat beides was für sich.
Das stimmt.
Und auch Musik kann man auch hier gut machen. Also ich habe früher immer gedacht, nur in Amerika. Aber das
sowas
ist
von.
Ja. Ne?
Dein guter alter Freund Lemmy, der ist ja auch immer nach Deutschland gekommen, um sich ärztlich hier versorgen zu lassen. Wir haben nämlich denselben Arzt. Also und unser guter Freund Jens hat auch viele die letzten Jahre Lemmy betreut und der kam immer nach Deutschland, weil er es hier einfach wesentlich angenehmer fand und sich offensichtlich auch besser betreut fühlte als in L.A., wo er sonst lebte. Zudem hast du ja eine ganz besondere Bindung gehabt.
Ach, ganz besonders. Ich habe den so geliebt und habe den schon kennengelernt, so 83, 84.
Wie das denn?
Das war eine lustige Geschichte. Ich habe die schon mal erzählt, aber ist ganz lustig. Ich musste mich vorstellen in England und die Plattenfirma wollte nicht die ganze Band rüberfliegen, nur die Sängerin. Ich sollte mit anderen Musikern mich vorstellen. Es war so eine Audition und es war so eine Party von so einem Magazin. Es war
ein Casting quasi oder was?
Ja.
Das war so wie, wofür?
Für so ein Signing-Gespräch?
Ja, um den amerikanischen Plattendeal zu kriegen und um eine amerikanische Booking-Agentur zu kriegen. In Deutschland haben wir schon viel gemacht, auch Europa, aber Amerika war die ersten zwei Platten, da ging noch nichts. Ne? Und dann musste ich mich da in England vorstellen und hatte mit anderen Musikern gespielt. Die habe ich übrigens jetzt wieder getroffen. Das sind alles die Musiker von Sweet. Also The Sweet.
Geil.
Ja. Und naja, und dann bin ich auf die Bühne gegangen. Wir haben Soundcheck gemacht nachmittags und wir haben so ein paar Songs geprobt. So. Ich habe nie Coversongs gemacht, deswegen, das war total ungewohnt. Dann haben wir so einen Priest-Song gemacht und ich musste den Text auswendig lernen und auch erstmal raushören. Und naja, auf jeden Fall, wir haben geprobt. War okay. Und dann bin ich um die Ecke gegangen in so einen Pub und habe dann mir ein bisschen die Zeit vertreiben wollen. Ja, und da war Lemmy da. Und
durch
dann
Zufall,
grinste der, ja. Und er hatte damals ja noch, der hatte so da andere Zähne, hatte so seine Zigarette so zwischen den Zähnen, grinste mich an. Aber bist du nicht die von Warlock? So, du. Und ja, und manchmal der Lemmy, ne? Und
dann war Lemmy, das war seine Hochzeit, aber der ein richtig heißer Dude. Oder?
Ja, der hatte ja auch immer so Warzen und so. Der war so, so richtig und dann dunkelbraune Zähne, aber es war damals auch geil, irgendwie war das so. Ich fand das super. Ja, und dann hat er mich in den Arm genommen, wir haben dann ein bisschen gequatscht und Zigaretten geraucht, ich habe gerne geraucht. Naja, und dann meine, komm, trinkst einen Whisky, ne, Whisky-Cola, ja, und dann hat er immer so viel Whisky gemacht und so.
Für zwei, also Millimeter, zwei Drittel, ein Drittel oder drei Farbe. Viertel, ein Viertel.
Ja, also ja, und dann haben wir zusammen getrunken und angestoßen und na, und im Eifer des Gefechts habe ich das auch gar nicht gemerkt und ich wurde immer mehr und mehr, stieg mir das in den Kopf und dann meinte Lemmy nach ein paar Stunden, meine, ey, sag mal, musst du nicht einen Gig spielen? Und dann so, ey,
er hat
was?
Dich erinnert.
Er hat mich erinnert. ich war völlig so im Lemmy-Bann und dann meinte, ja, ich muss mich heute vorstellen, es geht um alles und so. Und meine, oh, dann muss aber schnell ich dann raus aus diesem Pub und es war so typisch, so englisches Wetter, kalt, regnerisch, dunkel und ich habe dann erst den Club nicht mehr wiedergefunden. Der war zwar irgendwo ein paar Ecken, aber ja, und dann habe ich gemerkt, ich bin so betrunken und so und dachte mir, shit. Ja, und dann habe ich dann doch den Club irgendwann gefunden, Stunden später und dann waren alle da. Und mucksmäuschenstill, es war ganz dunkel und dachte mir, oh, und die Stimmung war schon ganz so,
ohne Publikum.
Es war Publikum da, also diese ganze Presse und Agenturen, Plattenfirma, alles. Und so ein
wegen
paar
einer Stresssituation.
Ja, aber keine Fans oder so.
Nee, leider keine Fans.
Das macht es noch schlimmer,
ja. Und es war auch keiner vor der Bühne, die haben sich alle so am Rand so und waren aber schon total sauer, das habe ich gespürt. Ja, dann bin ich auf die Bühne rauf, die Band saß da, mich auch schon angeguckt, auch stinke sauer, meinst du, wir sind endlich da? Und ja, okay, wir können loslegen. Ja, und dann haben wir losgelegt und dann habe ich gemerkt, ich habe alle Texte vergessen.
Scheiße.
Ich war so betrunken und der Whisky ist mir mehr und mehr zu Kopf geschnitten. Und dann habe ich mich einfach aufs Drumpodest gesetzt und habe dann gewartet, bis die Band dann endlich fertig ist. Und die haben dann instrumental gespielt.
Ach.
Und dann so nach 4, 5 Songs.
Du hast also komplett verkackt eigentlich.
Ja, total, total. Und ich habe dann einfach so Hände so vors Gesicht und so mich dann so auf dem Drumpodest dann da so voll geschämt. Ja, und dann bin ich von der Bühne runtergelatscht, so die Treppen runter und dann standen alle da. Und auf einmal waren ganz viele Leute da und haben mich angeguckt und haben gesagt, okay, Mädchen, du hast jetzt gerade das ganze Leben versaut. Und dann stand aber Lemmy da, grinste da.
Und du so, scheißegal.
Ja, aber ich bin bester Freund mit Lemmy. Und okay. Die drehten sich um und der lachte und dann, also ja, okay, komm, kriegst deinen Plattendeal, kriegst deinen Tour.
Das habe ich auch, I got drunk with Lemmy und alle so, you're in.
Ja, weil jeder wollte gerne mit Lemmy irgendwie befreundet
das
sein und
eintrinken. Das war der Grund, dass er abgewandt hat. Ja. Hast du quasi mit Lemmy nach oben getrunken.
Ja, genau. Genau, nicht geschlafen, aber getrunken.
Geil,
genau.
Wahnsinn.
Genau. Ja, und dann ging's los, dann ging's ab.
Und dann war der auch Freunde.
Ja, wir waren ein Leben lang Freunde und ich habe ihn auch oft besucht, auch hier in Berlin, weil manchmal habe ich einen Anruf gekriegt und dann habe ich halt gehört, ey, Lemmy geht's ganz schlecht und der ist auch ganz einsam. Lemmy war auch so ein sehr einsamer Mensch, nur man glaubt's ja kaum, so tausende Leute immer im Publikum, alle lieben Lemmy, aber er war ganz einsam. Ja, und dann bin ich sofort ja, nach Berlin geflogen und habe dann da so ein paar Tage verbracht und habe dann versucht, so Lemmy so wieder, ja, so gut zuzureden. Und ja, weil der war oft sehr krank, wo man nicht dachte, dass er nochmal auf die Bühne kann. Ja, und dann aber ein paar Wochen später ging die Tour wieder weiter und wir waren auch oft auf Tour und ja.
Aber Lemmy hat sich auch der Musik, sein Leben der Musik verschrieben. Also irgendwie eine Parallele, die euch doch wahrscheinlich viel zusammen verbunden hat.
Ja, ja.
Also sehr stark.
Ja. Und dann eine Situation, die habe ich auch nie vergessen im Lemmy. Wir waren dann irgendwann bei derselben Plattenfirma. Es war so ein Independent-Label. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, weil ich hatte so ein Foto gesehen auf der No Sleep at All. Ist so eine, in der Innenhülle sind so ganz viele lustige Fotos. Und da war auch ein Foto dabei von uns, Monsters of Rock 86. Und er gibt mir so ein Küsschen auf den Kopf, weil er wusste, dass ich nervös bin, wenn ich da auf die Bühne gehe. Und meinte, ah, du machst es schon. Hat mir so ein schönes Küsschen auf den Kopf gegeben. Und das Foto ist da drin. Und dann habe ich das ausgeschnitten, ihm einen Brief geschrieben, habe gesagt, hi Lemmy, wir sind bei derselben Plattenfirma, ich mache gerade eine neue Platte, wenn du Lust hast, brauchst du dich nicht zu melden, aber vielleicht hast du ja Bock, vielleicht kann man was zusammen machen. Hab den Brief ans Management geschickt und hätte nie gedacht, dass da irgendwas bei rauskommt. Dachte auch, das tun die sowieso in den Müll. Hm. Ja, und dann war eine Situation, mein Vater war sehr, sehr krank und er ist dann gestorben. Ich war völlig geschockt, weil er war zwar krank, aber ich habe es trotzdem nicht erwartet. Und dann einen Tag später war ich irgendwie in so einem Geschäft, weil ich trage immer schwarz, aber meine Mom nicht. Wir mussten irgendwas für die Beerdigung kaufen und ich war fix und fertig. Und dann hatte das Handy geklingelt und meiner Mom war das so peinlich im Geschäft. So, was sollen die Leute denken? Mhm. Und dann meinte sie, geh doch dran. Meinte ich, nein, ich will keinen sehen und keinen hören. Und dann meinte sie, jetzt geh dran. Und dann habe ich geguckt und dann war so eine LA-Nummer, so 1818. Und dann dachte ich, was ist das denn? Ja, und dann bin ich dran gegangen, war es Lemmy. Und dann Lemmy meinte, ey, ich habe da einen Brief gekriegt, lass uns was machen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache gar nichts mehr. Mein Papa ist nicht mehr und er wusste, dass ich meinen Papa so geliebt habe. Und dann meinte er, gerade jetzt, du musst kommen, wir müssen was machen. Ja, und dann bin ich ein paar Wochen später nach L.A. und dann haben wir das erste Mal so ein Duett zusammen gemacht, zwei Duets. Das war 2000 und dann sind wir ins Studio gegangen und dann wollte Lemmy auch nie schlafen. Wir haben nie geschlafen. Ja. Und dann habe ich ihn immer durch die Gegend kutschiert und er hat schön getrunken. In Amerika muss man immer so eine braune Tüte über, was immer du trinkst, dann haben. Ja, und dann meinte er, oh, fahr weiter. Und dann haben wir nächtelang Musik gehört, gequatscht.
Echt? Also eine richtige Freundschaft war das bei euch?
Ja, richtige Freundschaft.
Aber es lief nie was, oder?
Nee, es lief nie was. Er meinte dann, dann habe ich ihn immer zu Hause abgesetzt und so. Der wohnte gegenüber vom Rainbow. Das war ja sein Hangout, seine Lieblingskneipe.
Sein Wohnzimmer.
Ja, sein Wohnzimmer. Und dann meinte er, bleib doch hier. Wir gehen ja gleich wieder ins Studio in ein paar Stunden. Dann habe ich gesagt, nee, weil ich wollte diese Freundschaft nicht aufs Spiel setzen. Und dann meinte er, bleib doch hier. Ich gehe ins Wohnzimmer und du kannst in meinem Schlafzimmer pennen. Mhm. Ganz kleine Bude hatte der. Ja, und dann habe ich mit Stiefeln und ich hatte damals so Workerhosen an, Lederjacke, habe ich mich dann ins Bett gelegt, damit ja nichts passiert.
Weil Lemmy ist ja nebenan, man weiß ja nie.
Ja,
und der schläft nicht.
Aber dem habe ich absolut vertraut. Und dann meinte er, was machst du denn da für einen Quatsch? Und dann meinte ich, schlafe immer so. Meine, bist du sicher? Ja, ich schlafe immer so. Ja, und dann habe ich ihn am nächsten Morgen, der hat immer gelesen, lag dann da, hat immer so.
Wann hat er denn gepennt, der Lemmy?
Nie. Ich glaube, der hat ja viel so Speed, alles.
Ja, auf jeden Fall.
Nie geschlafen, auch nie gegessen.
Wie kann man, nie geschlafen, immer nur Speed und Cola Whisky und damit wird man dann fast.
Und dann
80.
Irgendwann war mir so übel, weil nichts essen und so. Und dann habe ich gesagt, ey Lemmy, ich muss was essen. Komm mal irgendwo was essen. Meine, ja, ich habe in der Küche habe ich noch Gemüse. Und dann meine ich, okay, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil auch Küche, also die Wohnung, das war echt so eine Rock'n'Roll-Bude. Na, meine Nick ist um die Ecke, da liegt was, das ist Gemüse. Und dann denke ich mir, okay, dann bin ich um die Ecke gegangen, alles total verschimmelt. Ja, und dann sah ich da so eine Chips-Tüte offen und da waren schon grüne Chips. Und meine, ja, die Chips meine ich. Und meine, sind die von der letzten Tour? Ja, aber ist doch Gemüse. Und dann meine ich,
das war Chips so das ist Einzige. Gemüse.
Ja, und geile dann das von der letzten Tour, ne, wann immer das war. Also, ja, Lemmy nie geschlafen, nie gegessen und ja, nur geraucht und getrunken.
Dafür ist er aber relativ alt geworden, muss man sagen.
Ja.
Er hat sich konserviert.
Ja.
Aber geile Geschichte aber. Daran, ne?
Großartig. Aber ist Duett mit Lemmy ist auch drauf auf deiner Scheibe.
Ja, ja, ist drauf. Wir haben 3 Duets gemacht. Das letzte Duett, das hieß It Still Hurts. Und dann 2 Duets, einmal Alone Again und Love Me Forever. Ist ein alter Motorhead-Klassiker.
Ja.
Genau, das war übrigens das 4. Eine Coverversion. Und das haben wir zusammen gemacht. Und ich finde das so schön. Und
schon für, ja, schon dafür und für die ganzen Geschichten, die da ist, lohnt es sich, dieses Album sich reinzuziehen. Dann hat man das alles direkt vor Augen.
Ja, und die Rare Treasures, da sind ja so 18 Songs drauf. Das sind so Sachen, die man noch nie gehört hat, so unreleased. Haben wir alles neu abgemischt oder neu.
Das heißt, du hast dann von knapp 40 Jahren deine ganzen Tapes durchforstet und geguckt, wo habe ich welchen Song wann mal nicht draufgenommen?
Ja.
Oder auch manche, hast du auch für dich welche wiederentdeckt?
Ja. Da gibt es einen Song, der heißt Fortune Teller. Das ist so ein kleines Mädchen, geht zu einer Wahrsagerin, weil sie ist sich nicht sicher, ob der Mann sie liebt, den sie liebt. Und dann ist es ein wunderschöner Chorus, also wunderschöne Melodie und halt so ein Sprechgesangssong. Habe ich auch in Nashville gemacht. Ich war 16 Jahre in Nashville, habe da immer so schöne Songs geschrieben mit einem, der hieß Gary Scruggs. Mhm. Ist der Sohn von Earl Scruggs, ein ganz berühmter, der leider auch nicht mehr lebt. Ja, und Fortune Teller, das ist echt eine Perle. Und das haben wir ganz selten live gespielt, weil es so schwer ist, so Sprechgesang, dass es so über die PA alles richtig gut kommt. Ja, der ist drauf und ein paar andere Perlen. Und dann habe ich viele DAT-Tapes wiedergefunden. Und es war total schwierig, jemanden zu finden, der einen gehenden DAT-Rekorder hat. Weil wenn man die nicht immer benutzt, dann gehen die ja ganz schnell kaputt. Aber ich habe es gefunden, so Tüftler, so überall in ganz Deutschland geschaut.
Aber geil, es gibt aber so auch mal, dass man DAT-Rekorder nicht mehr findet.
Ja, aber für einen selbst ja auch eine schöne Zeitreise, oder?
Ja,
so
ja.
So alte Tapes wieder reinlegen und dann bist du ja sofort wahrscheinlich auch wieder in dem Film drin, wie das damals war und was passiert ist und aus welchem Grund man den Song geschrieben hat.
Cool. Ja, ist also von den frühen 80ern bis jetzt ist alles drauf, was so, also die Highlights, die schönsten Songs und auch was die Fans am meisten lieben. Da habe ich natürlich mit den Fans dann auch zusammengesessen, so was findet ihr am schönsten.
Das machst du, du beziehst deine Fans stark ein, ne?
Ja, total. Ja, weil das ist so eine Herzensangelegenheit. Und
finde ich cool.
Ja. Gibt es da noch jemand, mit dem du noch was mal zusammen machen willst? Ich meine, du hast fast alle abgehakt, aber ist noch jemand übrig?
Ja, vielleicht können wir ja mal was zusammen machen. Ich finde eure Sachen super geil.
Das ist aber, da musst du gar nicht lange
Wir haben auch schon oft zusammen auf dem Festival gespielt. Ich weiß nicht, ob das ihr euch noch
wir sind uns oft
erinnern könnt. Ja, es waren manchmal auch so Radio-Festivals und stand ich auch immer und habe das absolut genossen. Fand ich super. Also,
ja, Wahnsinn.
Sehr amerikanischer, geiler Sound. So.
Dankeschön.
Das ehrt uns sehr.
Also wir machen auf jeden Fall
Lemmy Ministry, Twisted Sister, wer fehlt denn da noch Bosshaus, um die Reihe voll zu machen?
Ja, da fühlen wir uns geschmeichelt.
Ja, und dann muss man natürlich immer gucken, manche Sachen ergeben sich halt, wenn man zusammen ein Festival spielt oder eine Tour macht.
Ja, natürlich.
So, und und es gibt noch, natürlich Rob Halford, in den ich damals mal verliebt war.
Ja.
Oder James Hetfield von Metallica.
Warst du auch verliebt?
So anfänglich. Anfänglich so.
Verknallt.
Verknallt, ja.
Da aber meine schon eine Jungs, coole
die haben
mir
aufgepasst,
auf jeden Fall.
Deswegen.
Ja.
Wir haben nie die Chance gehabt, irgendwie länger zusammen zu quatschen, als wie eine Zigarette.
Aber ich finde ja in der Metal-Szene, dass so, da sind ja doch eine Menge deutsche Bands, die es geschafft haben. Weil du hast ja gesagt, das war schwierig, klar. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, deutsche Bands haben es allgemein schwer, ne? Gerade im Internationalen. Aber in der Metal-Szene gab es doch schon eine gute Welle. Wir hatten letztens mal Mille hier von Creator. Mhm. Der ist ja ähnlich lange unterwegs. Und die sind auch immer noch fest im Sattel.
Sehr. Ne? Und erfolgreicher denn je.
Mille. Das ist halt auch so eine Szene. Ne? Die stirbt halt nicht aus. Ne? Die ist überall vorhanden.
Aber die deutsche Metal-Szene war riesig.
Ja, no? Scorpions, Accept.
Was gab es damals? Also Halloween gab es auch und so. Also, wir haben einen Haufen Bands, die aus Deutschland kamen.
Rammstein natürlich dann. Ne? Ich habe die auf ihrer ersten Promotour begleitet.
Hast du?
1995, ja. Es war damals so, von der Plattenfirma musste man so Promotion-Touren machen für die Händler, für die Leute, die einkaufen für die Plattengeschäfte und für die ganz wichtigen. Und dann wurden Buffets aufgebaut und dann wurden so Sachen angemietet in, ich glaube in Leipzig oder Dresden war es so ein Hotelschiff und da musste man sich vorstellen und Rammstein hatten gerade ihre erste Kassette draußen. Es war noch Kassette.
Geil.
Und das war noch nicht mal die erste Platte, aber es waren Songs für die erste Platte.
Wir müssen auch mal eine Kassette machen.
Und dann weiß ich noch, viele Leute haben sich gesorgt, dass es zu laut wird und so. Und einer, da haben wir, glaube ich, es war in Hamburg, der hatte so eine weiße Villa zur Verfügung gestellt und der hat Angst gehabt, dass die Lautstärke die Nachbarn ärgern. Naja, Auf jeden Fall hat Rammstein dann gespielt.
Eine weiße Villa, passt ja auch nicht. Ne?
Ja, ja, damals, die Plattenfirmen hatten ja auch mehr mit Kohle rumgeschmissen. Ja, ja. Das war ja alles sehr, sehr aufwendig. Und ja, und dann, aber usually, alle Leute haben sich aufs Buffet gestürzt. Alle haben ihr Brötchen gegessen und was getrunken. Und die Band hat dann da so vor einsamen 10 Leuten gespielt. Also es war auch immer hart. Ne? Und ich stand dann auch immer so ganz vorne. Und ja, und dann ging einer von Rammstein mit Benzinkanister, hat dann so die ganze Villa so voll Benzin gemacht und dann angezündet.
Geil.
Und dann ist fast die Villa abgefackelt.
I love it.
Und dann alle raus.
Also aber es war nicht zu laut.
Es war nicht zu laut.
Es war fast zu heiß.
Ja, ja. Und dann haben sie dann doch den ersten Plattendeal da.
Da musst du ja erst eine weiße Villa abbrennen, fast, dass du einen Deal kriegst, ne?
Ja, ja. Aber ich fand die schon immer super.
Darüber.
Auch damals so, also bei dieser Tour, es waren manchmal so 50, 80 Leute da, die haben damals schon alles gegeben. Ich glaube, der Sänger hat sich damals schon on fire gesettet. Es war stark. Also Rammstein, ich liebe Rammstein. Und in Amerika sind ja auch sehr, sehr...
Klar, riesig. Rammstein sind grandios, sind sensationell. Der Christoph, der Schlagzeuger, Christoph Schneider war auch hier.
Ja, das habe ich gesehen, genau,
in der Show,
wo ich dann
und
den Podcast mal rein.
Die haben auch viele schöne Geschichten zu erzählen.
Ja, das glaube ich, ja.
Was
ja,
die
ja
geschafft haben, nicht schlecht.
Ja, machen wir Kategorie Top 3.
Ja.
Was bei dem Thema deine Lieblings-Metal-Bands oder deiner Meinung nach die besten?
Ah, die besten. Ja, oh Gott. Also ich bin mit Kiss aufgewachsen.
Mhm.
Ja. Und der Gene Simmons, der Bassmann, hatte auch dann eine Platte von uns produziert. Das war auch, ist eine andere Geschichte, aber es war so grandios. Und
er hat produziert.
Wow, in LA ein Jahr und war auch Tag und Nacht im Studio und hat sich so gekümmert. Und er war ja Lehrer vorher und der hat das so gut drauf gehabt, auch allen so. Dass
pädagogisch
so,
schön
ja,
zu vermitteln.
Total. Und dann habe ich mal meinen allerersten Blues geschrieben, habe ihm so eine Kassette gegeben. Und dann meinte er, kennst du dich aus im Blues? Und dann meinte ich, oh, geht so. Aber ich meinte, das werden wir ändern. Du singst nicht den ersten Blues, bevor du nicht alles durchgehört hast. Am nächsten Tag kam der an mit so einem Stack voll LPs und meinte, das hörst du jetzt alles an und dann gehen wir in Konzerte und sind wir auch zu Etta James gegangen, ganz tolle Sängerin und Dr. John in so einer alten Spelunke in New York. Ja, und so ja, hat er dann die Platte produziert und Kiss-Fan war ich nach wie vor noch, aber es war ein bisschen komisch, so wenn du dein Idol hast und wenn ich singen musste, dann klebt er auch immer an der Scheibe und ich stand da und meinte, okay, guck mir in die Augen und dann singst du und meinte, nein. Oder wieso nicht? Meinte ich, nein, es geht nicht.
Du bist Gene Simmons, Mann.
Genau. Ich bin Kiss-Fan, das ist irgendwie was anderes. Meinte, wieso? Und er hat es nie verstanden. Meinte, ich drehe mich um. Dann habe ich mich immer weggedreht und so und dann, ja, aber war toll. Hat alles gegeben, war ein sehr netter, sehr intelligent und ja, also ich würde sagen, Kiss.
Mhm.
Ja, dann Dio, Ronnie James Dio, ich finde, der war eines der grandiosesten Sänger, wahnsinnig lieber, netter Mensch und Motorhead.
Weil du da bist, finde ich die besten Frontfrauen Top 3.
Oh ja, oh, besten Frontfrauen. Also ich bin ein Riesenfan von Ellen Wilson von Heart, ja, Janis Joplin. Die habe ich übrigens erst richtig kennengelernt, wie ich nach Amerika gegangen bin.
Ja.
Und ja, Janis Joplin und dann ja, als Sängerin, ja, da gibt es natürlich ganz viele, auch von verschiedenen Genres. So im Metal gibt es ja die eine tolle Ausbildung haben, so Opernausbildung. Dann gibt es die so richtig so growlen. Ich fand damals Angela Gossow von Arch Enemy gut und jetzt die neue Sängerin Elisa von Arch Enemy. Also die beiden, ist ja dieselbe Band. Ja, ja, dann sind es 4 Frauen. Aber,
Du gehörst auch dazu natürlich.
Ach so,
selbstverständlich.
Ja. Ach, man selber tut, was man kann und dann hofft man, dass es die Leute schön finden oder dass es irgendjemandem gefällt oder was bedeutet.
Ja. Ja, offensichtlich ist es so. Du bist lang im Business.
Ja, ja, ja.
Du warst auf vielen Konzerten, viele Festivals. Was sind deine besten, größten, geilsten Festivals, wo du gespielt hast?
Ja, also ich muss sagen, ich war ganz, ganz oft in Wacken und war das allererste Mal da 1993. Ich glaube bestimmt 25 Mal.
Ja. Fährst du auch nach Wacken, wenn du nicht spielst?
Ja, ja.
Ja, ne?
Natürlich.
Ja,
wenn wir spielen, wir machen auch immer unsere Jubiläen da, weil das ist halt die Größe, du kannst alles auffahren. Da
sensationell,
haben wir auch schon mit Orchester gespielt, mit allen Musikern. Und Erstmal war ich da 93 und dann hatte jemand angerufen. Es war eine Freundin von mir, Sabina Klaasen, auch in der Metalband Holy Moses. Mhm. Die meinte, ey, oh, da gibt es ein Festival, ein Metal-Festival. Und 93, das war gerade die Zeit, wo Grunge so super groß wurde. Und Metal, das war dann gar nicht mehr so gefragt. Also es war richtig, das machte einen total nervös. Auch man kriegte die Platten nicht mehr raus. Die Plattenfirmen wollten nur noch Grunge-Bands signen. Naja, und dann haben sie gesagt, da machen Leute so ein Festival. Ist im Norden, hab da Bock zu spielen. Die haben aber keine Gage mehr, aber ihr könnt Headliner sein. Okay. Da dachte ich mir, okay, okay.
Headliner ohne Gage, warte kurz.
Aber ich habe trotzdem gedacht, ey, ich will das machen. Irgendwie habe ich gespürt, da ist was. Und dann sind wir zur Plattenfirma gegangen, haben uns Geld geliehen und so. Und vielleicht haben wir so Gage für Sprit gekriegt, aber es war auf jeden Fall nicht so, wie man es sonst so gewöhnt war. Egal, wir sind dann da hingefahren im Tourbus und haben es dann nicht gefunden. Und so 93, da war nichts los, nur Felder, nur Kühe. Und dann bin ich irgendwie mit meinen hohen, ich habe manchmal hochhackige Schuhe an, dann bin ich mit meinen hohen Hacken aufs Feld gegangen und habe dann so einen Bauern von seinem Trecker geholt und habe gesagt, wir müssen nach Wacken, wir müssen da spielen, jetzt gleich. Und der war super nett und hat uns dann dahin, der ist vorgefahren mit 25 Stundenkilometer.
Mit dem Traktor?
Ja, mit dem Traktor.
Wie geil.
Ja, mit dem Tourbus hinterher. Es hat bestimmt 2 Stunden gedauert.
Schönes Bild muss das sein.
Ja, und dann kamen wir da an und es war schon damals wirklich grandios und ein riesen PA-Laufsteg und es war, wo heute die Dressing Rooms sind, das war damals die Kuhle, da haben die das alles aufgebaut, aber es waren fast keine Fans da. Also es war ausgerichtet vielleicht für 10.000 und waren vielleicht so 1.000, 1.500 da.
Oh Mann, echt?
Aber die waren so geil drauf und dann haben wir eine super Show gemacht und ein paar Jahre später haben die uns nochmal angefragt, ob wir nochmal spielen wollen. Das war 98 und ich mir, ach, das ist doch das kleine Festival. Wir kamen da an, da waren schon 35.000 Leute da und dann war ich alle paar Jahre immer da und dann wurde das größer und größer und jetzt ist es ja, ich glaube, 85.000 ist das Maximum sowas, ne? Und dann haben wir ganz oft da gespielt und wenn ich da selber nicht spiele mit meiner Band oder kein Jubiläum habe, dann eröffne ich meistens das Wacken, ist der Donnerstag, mit der Band von dem der Wacken ins Leben gerufen hat, ist der Thomas Jensen und Holger Hübner. Und Thomas hatte damals eine Band, die hieß Skyline. Und ich glaube, daher haben die auch so ein Festival gemacht.
Ja, wir kennen die Geschichte. Die brauchten einfach einen verdammten Ort, wo sie mal spielen können mit ihrer Band.
Genau. Und mit der Band spiele ich immer. Und wir haben eine Wacken-Hymne, das heißt We Are The Metalheads. Und dann spiele ich meistens noch unsere Hymne All We Are oder Raise Your Fist oder was gerade so rauskommt, so was gerade bei der neuen Platte so als neuer Hit dann irgendwie so wo Wacken. Man hofft, dass es ein Hit wird. Aber
Wacken,
ich liebe
zu Hause.
Hymnen, deswegen ist es Wacken. Ja, also Wacken ist mein allerliebstes Festival.
Und aber du hast auch schon bei Rock in Rio gespielt und Monsters of Rock hast du schon erzählt. Wie war Rock in Rio? Das ist doch
das war auch irre,
oder?
Ja, also wir haben
riesig.
Das war riesig und ich habe mit einer anderen Band da gespielt. Es ist eine brasilianische Band, Engra heißen die und die Snyder war auch da. Und dann sind wir einen Tag vorher in so eine Fernsehshow gegangen. Das war auch so eine Talkshow. Haben da morgens gespielt, so eine Akustik. Und ich glaube, da waren 550 Millionen Zuschauer.
Nee.
Und ja, und das war
so 550 Millionen?
Ja, genau. Und auch, ich glaube, an den Bildschirmen bei Rock in Rio. Also
krass.
So viele Leute gibt es ja gar nicht. Aber ja, ich glaube, ja, so habe ich das gehört. Ja, und dann einen Tag später war Rock in Rio. Und zwar, wow, war der Wahnsinn. Da habe ich mein letztes Zigarettchen geraucht. Also ich habe aufgehört zu rauchen, schon viele Jahre. Aber da ging mir doch so die Düse. Und dann habe ich die Leute gesehen. Und die Südamerikaner, die sind ja auch alle so... Ja, sind ja so wild und haben so viel Leidenschaft und so laut. Also ich glaube, die waren lauter als wie unsere ganzen Marshall-Türme zusammen.
Du trägst ja kein Leder mehr, oder?
Nee, kein echtes Leder
mehr. Also du bist immer in Leder, man kennt dich nur in Leder. Du bist ja auch so eine Ledergirl. Aber alles nicht echt.
Ist alles nicht mehr echt und ich muss sagen, ist genauso angenehm und irgendwann... hatte ich mal Kontakt mit Peter, haben wir immer noch da, die Tierschutzorganisation. Und dann habe ich eine Fotosession machen wollen in Hamburg. Und da gab es ja mal so eine Kampagne, lieber nackt als wie im Pelz. Ne? Und dann denke ich mir, ah ja, gut, so einen nackten Rücken kannst du schon zeigen. Und dann kam ich da hin und dann meinten die, nee, du bist in der Kampagne gegen Leder. Und dann meinte ich, ich trage nur Leder, meine Fans tragen nur Leder, die Biker, die Motorradfahrer, alle tragen Leder.
Ja, ist ein bisschen schwierig.
Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und dann meinen sie, weißt du denn von der Lederproduktion alles? Ja, und dann habe ich die ganze Bandbreite gesehen, so wie das gemacht wird. Und es ist echt heftig. Und da habe ich gesagt, ich mache sofort mit.
aber sag mal, das ist aber nicht der Grund, warum du früher nackt geprobt hast.
Ach so.
Was man ja überall lesen kann.
Ach so, ja, kann man das mittlerweile. Ich habe es einmal irgendwo erzählt. Dass es nicht geschrieben werden sollte, aber na klar.
Ja, dann lass uns drüber sprechen.
Also es war, meine größte Band, das war Warlock, aber ich hatte schon ein paar Bands davor. Das war Snakebite, Beast Attack und dann kam Warlock. Und meistens war das auch so ein Karussell von Musikern. So, der eine ist dann wieder ausgestiegen, der andere ist gar nicht gekommen und so weiter und so fort. Und dann, naja, und wir hatten echt Spaß im Proberaum, haben in so einer alten Fabrik geprobt. Und ich weiß nicht, wer die Idee hatte, aber irgendjemand meinte, ey, wollen wir nicht einfach mal Klamotten ausziehen, nackt proben? Und dann, das war so hippie-mäßig noch.
Du als einziges Mädchen dabei.
Ne? Fanden die eine super Idee, ne?
Hab ich ja gar nicht so empfunden. Ich habe mir auch gar nichts mehr gedacht, aber wir waren mit Klamotten ausgezogen, nackt geprobt. Ey, boah, das war so geil. Das war so eine Befreiung. Es hat so einen Spaß gemacht. Und dann ist der Drummer über das Drumset gesprungen, weil damals musste man auch immer bei der Probe, musste man ja immer seine Moves proben. Der ist dann über das Drumset gesprungen. So einer David Lee Roth.
Ne? Ja klar, du musst immer Dinge also geprobt.
Den Scissor-Kick üben und so.
Genau. Und dann ist er dann mit seinen mit seinem Heiligtum hängen geblieben, ja.
So, oh, so. Unangenehm!
An den Becken und so, an den Schrauben und ja.
Oh.
Ja. Dann haben wir das dann erstmal
reingelassen.
Ja, das war's dann. Für lange Zeit haben wir erstmal nicht
mehr. Dann Schlüpper angezogen, lieber
Mann. Ja. Auch dann mit dem Nackt, das war dann, ja, hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber.
Ich würde uns auch abraten vom Nacktproben, übrigens.
Ja. Oh, ja, du, auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen.
Ja.
Also wenn dann Boots und Kaumehut dabei
an. Ah, ja, genau. So,
ne? Bisschen muss sein. Ja, auch eine schöne Geschichte.
Ja.
Was sind die nächsten Pläne? Nach diesem Album ist doch niemals Schluss, nicht?
Ach so, ja, also...
Also die Tour kommt?
Ja, die... ja.
Hoffen wir doch sehr alle.
Die Tour, genau. Nächstes Jahr. Ich hoffe, dass alles wieder normal wird. Aber will natürlich kein Risiko eingehen. Also ich hoffe auf den Impfstoff, der dann auch wirkt und safe ist. Ja, und dann mache ich eine neue Platte. Da haben wir auch gerade eine neue Single rausgebracht vor zwei Monaten. Die heißt Brick Wall. Und das war so der erste Vorgeschmack für so eine ganz neue Platte. Und die kommt
die ist schon in der Pipeline
quasi. Die ist schon am Machen? Seid ihr schon am Schreiben machen, oder aufnehmen sogar?
Ja. Wir haben schon so 6 Songs und ich hatte letztes Jahr schon so vorgearbeitet. Hab jemanden, mit dem arbeite ich sehr gerne, ist der Andreas Bohn, ist der Ex-Gitarrist von Sisters of Mercy. Mhm. Und der ist super Gitarrist und der versteht mich auch, wenn ich ihm irgendwas vorsinge und so. Und das ist gut. Sonst habe ich immer viel in Nashville gemacht, aber geht ja jetzt im Moment nicht.
Genau, wie ist denn das? Wie machst du das? Also du bist ja, ich gehe mal davon aus, du bist die Bandleaderin, ne?
Ja.
Du bist der Chef.
Ich habe als Rodi angefangen.
Schieß du Boss. Aber immer wenn es, also alles was mit deiner Mucke zu tun, du hast die Hosen an.
Ja.
Du hast du eine Textidee? Hast du eine, spielst du Gitarre?
Meistens habe ich...
Wie schreibst du denn?
Also der Chorus, Text und Melodie kommt... Also das ist meistens, finde ich, am besten, wenn das einfach so rauskommt.
Mhm.
Meistens kommt es raus, also Melodie und Text vom Chorus. Alles andere finde ich...
Das fällt dir beim Duschen ein oder egal wo?
Ja, meistens bevor ich einschlafe. Ich glaube, da ist man in so einem, weiß ich nicht, wie man das nennt, Alpha-State. Aber irgendwie ist man so relaxed und dann auf einmal kommen mir so, tausendmal gelebt. Den Song hatte ich übrigens mal in 98 geschrieben. Das ging auch über, ob man schon mal gelebt hat. Also schon damals war ich
irgendwie interessiert.
Ja, weit vorher. Ja. Also so Songs kommen mir meistens so nachts raus. Und dann muss ich aber auch ganz schnell aufnehmen, so um Handy. Dann
singst du rein und...
Ja. Aber da ist eigentlich schon so der ganze Song klar. Also so, wenn es ein geiler Chorus ist, eine geile Hookline, eine geile Textidee. Und es muss eigentlich immer ehrlich sein, Bewandtnis haben. Sonst ist es einmal, weiß ich noch, das war ein Song, den mögen die Fans auch so gern. Der heißt In Liebe und Freundschaft. Da war ich mit meiner Mom am Friedhof und habe meinen Papa besucht. Der hatte da Geburtstag. Und wir haben Blümchen gepflanzt und auf einmal ist mir eine Idee gekommen. Und dann meinte ich, Mama, ich muss gerade was drauf singen. Und dann meinte sie, spinnst du jetzt? Und, und dann habe ich mein Handy genommen, habe es drauf gesungen und ich habe diese Songidee echt unter so, ich weiß nicht, Tausenden von Tränen gesungen, so wie in so einem Comic, so wenn die Tränen so rauskommen. Ne?
Ja.
Und es war in Liebe und Freundschaft. Und der ganze Text war eigentlich alles da, also vom Verse, Chorus. Und es ist ein wunderschönes
Lied. Kam einfach so.
Bosshaus gibt's euch auf die Ohren. Musiktipps. Und da empfehlen wir immer Sachen, wo wir denken, die sind nicht so bekannt, die verdienen es mal drüber gesprochen zu werden.
Die es wert sind, ja.
Gesprochen zu werden. Für viele natürlich auch ein Begriff. Zum Beispiel haben wir heute den Jerry Reed. Mhm. Das ist so ein alter Country-Hauding, an dem kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man sich mit der Historie der musikalischen Entwicklung in den USA beschäftigen will und Fan ist. Der ist auf jeden Fall 37 in Atlanta, Georgia geboren und war dann eben auch ansässig in Tennessee, Nashville. Country-Sänger, Gitarrist, sogar Schauspieler, das wusste ich nicht. Er hat den Cletus Snow in ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds gespielt zum Beispiel.
Ach krass.
Aber am bekanntesten ist er natürlich geworden durch sein fantastisches Songwriting und Gitarrenspiel. 1962 ging er nach Nashville und hat da den Chet Atkins kennengelernt, also auch so eine Legende. Ne? Der hat die RCA-Studios geleitet, wir waren auch drin, Studio B, wo auch Elvis Presley, Jim Reeves, Waylon Jennings, Charlie Pratt, Hank Snow, Everly Brothers und you name it aufgenommen haben. Chet Atkins selber, grandioser Virtuose an der Gitarre, hat ihn als Certified Guitar Player ausgezeichnet, sozusagen den Jimmy Reed. Und er hat ganz viel mit bekannten Künstlern gespielt, die auch seine Songs gecovert haben, zum Beispiel Elvis Presley, Johnny Cash, Engelbert und Tom Jones.
Ich liebe Engelbert.
Also er hat sehr, sehr viel mitgestaltet in der musikalischen Entwicklung der USA. Country natürlich auch, aber auch Rock. Er war sehr rockaffin unterwegs, finde ich, durch sein legendäres E-Gitarrenspiel. Songtipp mit einem Song, den ich hier im Speziellen erwähnen möchte. Damit hat er sogar einen Grammy gewonnen 1972. Und er heißt When Your Heart You're Hot.
Der ist für dich.
Oh, der ist für dich.
Oh, thank you guys.
72, da habe ich geboren.
Ja.
Nicht schlecht.
Der hat einiges erreicht. Dann zweiter Tipp, Louis XIV. Eine amerikanische Band. Französischer Name, Louis XIV. Die gibt's leider gar nicht mehr. Wir haben die rauf und runter gehört im Tourbus.
Ja, wir haben
zumindest
die sehr geliebt.
Ihr Debütalbum, sind aus Kalifornien. 2003 gegründet. Aber seit Ende der 2000er ruht die Band leider. Deswegen der Tipp, hört euch die Scheiben an, die sie bisher raus haben. Die haben so Garage Rock und ein bisschen Glam Rock sind sie angesiedelt. Charakteristisch für die Band waren die sexuell anzüglichen, teils pornografischen Texte.
Das klingt uns damals gar nicht so aufgefallen. Aber das klingt sehr interessant.
Ja, das hat sie auch zu einigen Auftrittsverboten in den USA.
Ich würde sagen, vielleicht gibt es sie deswegen nicht mehr.
Alabama, vielleicht haben sie keine Bühne mehr gefunden. Aber die gibt es auf Platte natürlich und sonst auf Streamingportalen und so weiter kann man natürlich Louis XIV anhören. Empfehlungssong God Killed the Queen oder Finding Out True Love is Blind.
Let's rock.
Das waren die Musiktipps.
Ja, und das war der Podcast Rodeo Radio mit Doro Pesch. Doro, wie schön. Ja, mega cool.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du bist extra angereist. Wir fühlen uns sehr, sehr geehrt.
Ja.
Seit gestern dein Album raus, deine neue Scheibe Best of Rock Ballads and Rare Treasures.
Ja, er heißt Magic Diamonds.
Magic Diamonds, genau. Und in diesem Sinne, danke nochmal, alles Gute, viel Erfolg.
Danke
auf deiner Welttour im nächsten Jahr.
Auf eine Welttournee, absolut.
Dass man sich nochmal sieht.
Und wir machen was zusammen.
Gerne.
Ist abgemacht. Ja?
Sehr gern, sehr gern.
Doro, danke und
danke euch.
Ciao-di.
Ciao-di.
Keep on rocking.
Will do.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.